Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian und ich begrüße heute meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao, hallo.
Hallo René, bist du bereit für den Tag der Abrechnung?
Jawohl, die Top und Flops der Serie.
Genau.
Ich bin bereit.
Perfekt. Heute steht es nämlich an, der, ja, wie die Bibel schon sagte, der jüngste Tag ist angebrochen. Oder war das der Koran? Ich weiß es gar nicht mehr, ob jetzt der Koran oder die Bibel war. Auf jeden Fall, der jüngste Tag ist für die Serie A-Akteure angebrochen und mein werter Kollege und meine Wenigkeit werden hier den einen oder anderen Protagonist heute lobpreisen oder eventuell filetieren.
Erlegen.
Ja, genau.
Genau. Wie so groß Wildjagd.
Genau. Also ich glaube, heute wird auf jeden Fall jeder sein Fett wegbekommen. Und ja, René, womit sollen wir anfangen? Sollen wir erstmal mit den Lobpreisungen anfangen oder sollen wir direkt losfiletieren?
Dann machen wir mal Lobpreisungen, sonst eskaliert es gleich wieder.
Okay. Also, dann würde ich sagen, liebe Tifosi, damit ihr wisst, wie es abläuft, wir haben eine Top-Elf aufgestellt und haben da wirklich die ganze Saison betrachtet, nicht nur die Rückrunde, sondern wir haben uns die ganze Spielzeit angeschaut und ja, dann halt wirklich analysiert, wer konstant am höchsten abgeliefert hat, kann man sagen. Ne? Und deswegen, ihr werdet wahrscheinlich jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen Namen vermissen, aber der René und ich, wir haben uns wirklich schwer getan, da 11 Akteure rauszufiltern. Ne? Es war wirklich hart, René, weil...
Ja, es war wirklich hart. Ich habe mir auch dann danach, jetzt nachdem wir schon erstellt haben, dann nochmal ein bisschen recherchiert und dann war schon der ein oder andere, den wir dann vielleicht vergessen gehabt haben und mir gedacht haben, der war eigentlich auch noch solide. Oder vielleicht werde ich ihn nachher noch kurz einwerfen, aber nicht näher drauf eingehen, aber es ist einfach brutal schwierig, wenn man sich vorstellt, jede Mannschaft hat 20 Leute im Kader und
absolut. Absolut.
Viele gute und viele katastrophale Spieler dabei.
Ja, ja. Absolut. Dann lass uns einfach mal anfangen mit der Torhüterposition in unserer Top 11 und da ging's um den besten Torhüter. Wir haben uns da auch ein bisschen beraten zwischen Gianluigi Donnarumma und Samir Handanovic, aber ja, die Wahl ist dann letzten Endes ziemlich klar für den Inter-Goalie ausgefallen, René. Ne? Der hat nämlich im Gegensatz zu Donnarumma eigentlich, also ich kann mich nicht an einen einzigen katastrophalen Fehler von Handanovic in dieser Saison erinnern.
Ich weiß, mir fällt jetzt spontan auch keiner ein. Also er hatte zwar in früheren Saisonen ab und an mal so den ein oder anderen pro Saison, aber das hat er dann mit seinen, keine Ahnung, gefühlt 200 Weltklasse-Paraden ohnehin wieder gut gemacht. Und der Unterschied war einfach, es sind beide auf der Linie im Panther-Modus, wenn man
überragend
das so sagen möchte.
Ja.
Aber Handanovic hat einfach die bessere Strafraumbeherrschung aktuell noch. Also und von dem her fand ich ihn schon, für mich war es nicht wirklich zu diskutieren. Also für mich war Handanovic schon der klar stärkste Torhüter der Liga. Aber es waren auch andere noch großartig. Also Sirigu oder Granio zum Beispiel wären auch noch zu erwähnen gewesen, die auch noch sehr, sehr stark waren. Also
absolut.
Da war es schon wirklich hart. Also da muss man schon sagen, Handanovic hat sich dann einfach auch durchgesetzt mit 17 Clean Sheets. Ja, ist natürlich auch brutal.
Aber der Szczęsny war auch mega stark, fand ich, diese Saison bei Juve, ne?
Ja.
Der war auch krass.
Wie gesagt, also Torhüter-Positionen, oder auch der von Empoli dann. Ja, das ist überall.
Boah, der Dragowski, Alter.
Ja, ich habe jetzt auch gelesen, Bournemouth und Southampton haben da schon ein Battle und die steigern da schon die Ablöse nach oben. Ja. Also da waren wirklich eine Vielzahl von starken Torhütern.
Ja, absolut. Aber letzten Endes ist unsere Wahl dann auf Samir Handanovic gefallen und wie René schon angedeutet hat, mit 34 Jahren schaffte er 17 Clean Sheets und dementsprechend würde ich sagen, ist klar, dass der 1,94 Meter Hühner da auf jeden Fall
den Platz zwischen den Pfosten einnimmt und ein würdiger Träger der Kapitänsbinde auch bei den Nerazzurri ist, ne? Und was Klar. wir auch vergessen haben, er wurde als bester Torhüter gewählt in der Saison, ja. oder?
Wurde er ebenfalls, ja.
Von der Lega, okay, gut. Genau. Dann haben wir das, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. Und da ist unsere Wahl auf Joao Cancelo gelandet. Auch wenn er, ja, also den einen oder anderen Patzer in der Rückrunde schon angeboten hat, ne?
Hat er gemacht. Mhm. Seine Stärken liegen halt absolut in der Offensive
ja.
und seine ja, unnachahmlichen Tempo-Dribblings, die er da über die rechte Seite abzieht, die suchen mhm. seinesgleichen und mhm. ja, er hat auch die drittmeisten gewonnenen Dribblings von den Statistiken her, von der gesamten Liga. Nur ja. Jeremy Boga hat mehr, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Gomez, weiß ich nicht, aber Boga auf jeden Fall, aber es hat auf jeden Fall überragende Werte und hat jetzt mhm. auch wettbewerbsübergreifend 9 Scorerpunkte gesammelt. Ja, für mich war Joao Cancelo der beste Mann, aber es war auf der Rechtsverteidigerposition auch, es hat sich auch nicht wirklich dann noch wer aufgedrängt, der was in der ja. Parole geboten hätte. Es war nämlich ja. im Herbst noch der von Florenz, der Milenkovic, der sehr, sehr stark gespielt hat, aber ja. im Frühjahr war halt Florenz so abartig schwach, dass man halt da leider keinen Spieler erwähnen kann.
Ja, das war ja. ja. Die sind von einer Krankheit namens Montella befallen worden, ne?
Ja, genau. Da gehen wir noch näher später drauf. ja, ja, die genau. Krankheit.
Boah, der war fies. Der war wirklich fies von mir, ey. Was ist denn los heute? Gut. Ja, also Cancelo auf jeden Fall der Mann auf der rechten Seite, aber wie René schon gesagt hat, es gab wirklich keine richtigen Alternativen. Wen ich noch so im erweiterten Blickfeld gesehen habe, war Timothée Castagne von Atalanta Bergamo. Den fand ich eigentlich noch ziemlich überragend. Und den Hans Hartebeur auch von Atalanta. Die beiden, die haben halt schon ja. ordentlich was abgerufen über die Flügel bei Lio Orubici, ne?
Ja, da muss man schon ehrlich sein. Ich hatte schon auch Lazzari von Spal im Gedächtnis,
ja.
aber der hat dann halt eher so ein bisschen offensiver. Die haben dann oft im rechten Mittelfeld gespielt, da ja. war oft seine Position nicht so klar drum.
Ja,
ja, habe ich halt da Lazzari vorne weg. Aber muss man fast erwähnen. Also ja, sensationelle. Ja. Es ist Quote gehabt, Lazzari, und ebenfalls ja. sehr, sehr starker Mann. Ist auch jetzt bei einigen Top-Clubs im Gespräch.
Ja, definitiv. Also ich meine, Atalanta will ihn sogar holen, falls Castagne den Verein Richtung Neapel ja. verlässt. Aber ich glaube, der will doch da bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie wegen der Champions League. Aber keine Ahnung, frag mich nicht. Ja. Gut, machen wir weiter. Und zwar die Position der Innenverteidiger. Und zwar haben wir uns da... Uns beide wird's freuen, für Alessio Romagnoli entschieden. Und wie ich persönlich finde, René, hat er dieses Jahr wirklich eine unglaubliche Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, indem er den Status des Talents abgelegt hat und ein richtiger Leader geworden ist, oder?
Ja, also er ist dann in die Führungsaufgabe hineingewachsen in der heurigen Saison. Für mich von Spiel zu Spiel hat er sich da eigentlich auch gesteigert und er hatte überragende Zweikampfwerte, muss man sagen, und er war mit Virgil van Dijk, ich weiß noch, die Statistik war ein Opta, die war so Ende März oder Anfang April, ich weiß nicht, ob es jetzt über die ganze Saison hinweg gezogen hat, also ja. das kann ich jetzt, möchte ich mich nicht festlegen, aber Romagnoli mit Virgil van Dijk, der einzige Spieler, der bis dorthin kein einziges Mal übertribbelt worden ist, kein einziges Mal, also das muss man sich mal vorstellen, und so einen ja. Mann müssen wir einfach reinpacken. Mit seinen 24 Jahren, da kann sich auch die Squadra freuen, dass da wieder ein würdiger Italiener dann nachrückt fürs Nationalteam.
Absolut. Und er hat ja auch von der Zweikampfstatistik her dasselbe zu bieten wie Giorgio Chiellini, nämlich 67% seiner Zweikämpfe hat er für sich entscheiden können und hat sogar unseren zweiten Innenverteidiger, der zum besten Abwehrspieler der Liga gekürt wurde, nämlich Kalidou Koulibaly. Den haben wir auch in unserer Top-11, René. Aber ja. Romagnoli hat selbst ihn mit fast 10% in Sachen Zweikampfquote übertrumpft. Also das ist schon eine Hausnummer, ne?
Das ist eine Hausnummer, das stimmt, ja. Mhm. Aber Koulibaly natürlich auch mit einer netten Statistik mit 135 Torverhinderungen.
Ja, das ist auch krass. Das ist auch krass,
in 35 ja. Ligaspielen. Ja. ja, für mich war es einfach Also für mich persönlich war Koulibaly der überragende Mann. Das Monster in der Innenverteidigung. Also alleine schon seine Aura und seine Ausstrahlung.
Ja.
Er zieht dann ja schon die gegnerischen Stürmer. Also
Ja.
ja, er ist auch schnell, er ist unfassbar kopfballstark. Also seine
Ja.
Zweikampf. Ja, er ist so richtig robust und ist kaum zu bezwingen körperlich. Und sehr, sehr beeindruckend für mich und auch da würdig von der Lega gewählt worden zum besten Verteidiger.
Ja.
Also bei Handanovic und bei Koulibaly habe ich nichts zum Aussetzen. Beim Mittelfeldspieler da, ja, da haben wir ein bisschen hart getan, wer da von der Lega gewählt worden ist, aber da kommen wir später dann nochmal drauf zu sprechen.
Genau, da kommen wir später drauf. Was ich bei Koulibaly auch noch in Erfahrung gebracht hat, schon mit unserem Napoli-Korrespondent Cristiano Cuccarello über Koulibaly gesprochen, und er meinte, dass Koulibaly diese Saison auch mal wirklich geschafft hat, seine Error-Momente abzuschalten. Also er hat kaum Fehler gemacht, ne? Und in den vorigen Saisons hat er immer noch so seine Böcke drin gehabt, ne? Er war zwar schon überragend, aber er hat immer noch so den ein oder anderen Lapsus am Start gehabt, und das konnte der jetzt auch noch ablegen. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob Neapel den Typ wirklich für 150 Mille verkauft oder ob sie weiter an ihm festhalten. Ja.
Ja, ich hoffe natürlich, er bleibt der Liga erhalten. Also Koulibaly, da wird schon ordentlicher Brocken gehen sollte. Aber es sind ja auch Liga-interne Interessenten, wie man so hört,
Ja.
mit gestreiften Trikots und schwarz und weiß sollen sie sein.
Juve zum Beispiel, ne?
Ja, zum Beispiel, ja.
Ja.
Aber lassen wir das mal so. Ja,
Aber
denn
weißt du, ja, erzähl.
die Quelle war ja unter anderem auch Momblano.
Unser
Und
Witzfigürchen, ja.
unser Witzfigürchen auch mit der Experte, der sich schon dreimal festgelegt hat, dass Pep Guardiola Trainer wird. Lassen wir das mal so dahingestellt. Aber auch fand auch die Passquote von Koulibaly beeindruckend. Über die ganze Saison hat er 88,7% angekommene Pässe und hat die zweitmeisten gespielten Pässe pro Spiel mit 63,7. Nur Brozovic hat mehr Pässe gespielt pro Spiel im Schnitt als er. Also ja, Koulibaly ist auch da gewachsen und überragend.
Ja. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte zu Koulibaly, also Neapel hat ja vor, Juve etwas gefährlicher zu werden in Sachen Scudetto, und eigentlich dürfen sie nicht ziehen lassen, ne? Wenn sie wirklich langfristig Juve Paroli bieten wollen, dann müssen sie ihn eigentlich halten, ne? Egal, wie viel ein Verein bietet. Aber ja, warten wir einfach mal ab, was da passiert. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Linksverteidigerposition. Und da sind wir wieder bei La Vecchia Signora. Und zwar wurde es am Ende der Brasilianer Alex Sandro. Was sagst du, René?
Ja, ähnlich wie auf der rechten Seite hat da Alexandro das Pendant zu Cancelo da die linke Abwehrseite beackert. Und ja, also für mich war es jetzt von Alexandro jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da gibt es nichts zu diskutieren. Also er war für mich nicht
Überragend.
100% umstritten, aber weil
Ja.
ich erwarte halt dann von ihm noch mehr, weil ich halt weiß, welche Qualitäten er halt besitzt und dass ich weiß, halt, er kann noch mehr. Aber trotzdem war er für mich dann im Großen und Ganzen der stärkste Mann, weil dann auch wieder so ein bisschen die Konkurrenz gefehlt hat. Es war zwar mit Kolarov auch ein Linksverteidiger, der viele Tore erzielt hat, auch wunderschöne Freistöße, aber dann defensiv war er mir einfach zu schwach.
Ja.
Dass er da Alexandro Paroli bieten kann, da ist Alexandro defensiv schon um einiges stabiler. Und ja, ich würde schon sagen, das war eine starke Saison von ihm, aber es war jetzt nicht auf dem Koulibaly-Niveau, wo ich fast vom Sessel jetzt fliege. Also, ja.
Ja, es ist wirklich so, wie du sagst. Also irgendwie fehlt es da wirklich an Alternativen in der Serie A. Ricardo Rodriguez, sicherlich ein Mann, der vielleicht noch im erweiterten Blickfeld ist, aber Rodriguez macht im Gegensatz zu früher in der Bundesliga auch nichts mehr, finde ich. Also der ist
Ja.
zwar enorm ballsicher, ne, ist sehr gut im Aufbauspiel, aber was ihn in der Bundesliga immer ausgezeichnet hat, war seine Torgefährlichkeit. Und da ist irgendwie, gut, kann auch am System Gattuso liegen, ja, weil Gattuso halt sehr defensiv denkt und darunter auch die Außenverteidiger leiden. Aber ich weiß nicht, also auch von Rodriguez habe ich da schon mehr erwartet, muss ich
Ja.
sagen, ne?
Und zum Beispiel auch Asamoah, da waren auch zu große Böcke drinnen dann.
Ja.
Ja, es reicht halt dann auch nicht. Und man muss dann auch sagen, was dann auch noch dazu kommt, dass sehr, sehr viele mit Dreierkette spielen und da haben
Ja.
wir dann natürlich den Linksverteidiger auch nicht reingepackt, sonst eher ein
Genau.
linkes Mittelfeld war es, war dann halt, ja, zudem ist es dann auch zustande gekommen, wenn man
Ja.
das kurz
Vielleicht
erklären möchte nochmal.
nächste Saison wieder der Ghoulam, der war ja auch sehr, sehr lange verletzt. Deswegen ist er
Ja,
halt auch nicht so richtig in die
stimmt.
Bewertung reingerutscht, ne? Aber ein fitter Ghoulam hat auf jeden Fall das Zeug, wie heißt es, Alexandro gefährlich zu werden, ne?
Absolut, gebe dir absolut recht, ja.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, ja, könnten wir die Kiste mal zumachen
Na,
und
vielleicht möchten wir es schon noch erwähnen, wenn wir da so auf die Bank vielleicht gepackt hätten. Also da muss man schon Giorgi Chiellini erwähnen, der eben
ja.
überragende Zweikampfwerte noch gehabt hat. Und
Ja.
warum Milan Skriniar jetzt nicht dabei war, war halt auch der Grund, weil er im Herbst einfach zu instabil war und seine Zweikampfwerte konnten einfach mit den anderen vorhin genannten nicht mithalten. Wer
Ja.
mir da leider, und das ist mir heute noch eingefallen, sehr, sehr stark und überragende Werte auch gehabt hat, war Izzo von Torino. Den darf man auch nicht ganz außer Acht
Stimmt,
lassen.
ja.
Jetzt zum Beispiel
Ja,
den
Izzo war
Andersen
stark,
von
ja.
Sampdoria, da waren schon den ein oder anderen bei mittelständischen Vereinen, die auch sehr, sehr gut gespielt gehabt haben. Also die
Ja.
vielleicht nur kurz zu erwähnen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Andersen, der hat mir auch gut gefallen. Oh, Romero haben wir auch vergessen von Genua, ne?
Stimmt, ja,
Der hat
genau.
auch
Die
eine
sind auf
starke
Abruf.
Saison. Dieser Demirel von Sassuolo hat auch eine gute Saison gespielt. Also, wie ihr seht, also an guten Innenverteidigern hapert es nicht in der Serie A. Das steht auf jeden Fall mal fest,
Ja,
ne?
also wir haben sie nicht vergessen, aber es gibt
Genau.
halt nur 11 Plätze mit Bank und ja.
Genau. So, gut. Dann machen wir die Abwehrkiste jetzt aber wirklich zu. Und dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld. Und ja, da kamen wir natürlich an Timoje Bakayoko nicht vorbei, René. Am Anfang noch Minigolfspieler und am Ende war er meiner Meinung nach der beste Sechser der Liga. Wie siehst du's?
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also hättest du mir das im November gesagt, dass Bakayoko in unserer Top-11 der Saison ist, hätte ich mich wahrscheinlich vor Lachen in die Hose gemacht.
Ja,
Aber es hat wohl die größte Verwandlung innerhalb einer Saison gegeben, die ich so je miterleben durfte. Bedingt von einer Verletzung von Bilia ist Bakayoko dann hineingerutscht und gefühlt ab dem ersten Drittel war er für mich in jedem zweiten Spiel oder Man of the Match für Milan. Also diese Zweikampfquote und dann auch noch technisch versiert, seine Robustheit, seine Dynamik, wir haben es eh schon ein paar Mal oder ich habe schon ein paar Mal erwähnt, und seine gazellenartige Athletik, die was er da auch aufweisen kann. Also es war, ja, aber wie gesagt, das muss man rein auf die 6 betrachten. Wir haben Bakayoko dann auch zweimal gesehen, auf der 8 getestet, ging sofort wieder in die Hose. Also Bakayoko muss in einem System spielen, wo er die 6 begleitet. Sonst wird das nichts. Also da kannst du das vergessen komplett. Also es kann auch wieder sein, wenn jetzt Bakayoko, keine Ahnung, zu Chelsea zurückgeht, man weiß es ja noch nicht, und dort spielt er auf der 8, wird er wieder kacke sein. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass Bakayoko jetzt 900-prozentiger Weltklasse-Spieler ist. Auf der 6 in der heurigen Saison war er, ja, der beste Sechser der Liga.
Richtig, absolut sehe ich genauso. Was natürlich schade für die Rossoneri sein wird, ist, wenn sie ihn tatsächlich nicht verpflichten können, wonach sie ja momentan, würde ich mal sagen, schon aussieht, ne? Wenn man so seinen letzten Instagram-Post sieht, wo er schon sich in einer Art und Weise verabschiedet hat, ja, wo es sich schon schwer nach Abschied anhört, ne?
Man muss auch sehen, wer ist bei Milan Trainer, auf welche Spielertypen baut er, welche Formation. Ja, wenn es jetzt Gianpaolo wird und da viel übers Zentrum laufen soll, da brauchst du natürlich auch Leute, die im Kurzpassspiel stark sind. Das ist sicher einer seiner Schwächen. Da sehe ich jetzt Bakayoko nicht unbedingt. Also die absolute spielerische Klasse, ja, im Klein-Klein, im Tiki-Taka, kann er jetzt nicht vorweisen, er kommt halt eher über seine Athletik und über seine Körperlichkeiten und ja, muss man auch abwarten, aber trotzdem, ja, ein Sechser braucht jeder und Bakayoko ist da für das Geld verhältnismäßig günstig zu haben, also
Ja,
muss man da schon sagen, ja.
denke ich auch, absolut. Gut, warten wir mal ab. Die Finanzen stehen ja noch nicht so ganz fest bei den Lombarden und da kann sich ja noch einiges passieren. Die Kaufoption ist noch da, meine ich. Die ist noch nicht abgelaufen. Aber ja, da sollte mal schleunigst klare Verhältnisse geschaffen werden bei den Norditalienern. Gut, kommen wir zum zweiten Sechser. Und ja, da ist unsere Wahl auf einen Mann vom Calcio Napoli gefallen. Und zwar der Brasilianer Alan, den wahrscheinlich nur wenige auf dem Schirm hatten. Aber wir schauen auch gerne nach den Zweikämpfern, die eben nicht durch ihre spektakuläre Spielweise jedem auffallen. Und ja, Alan ist wirklich so das, was beispielsweise Gattuso für Milan war. Ne? Er sorgt einfach für diese Balance bei Neapel und Ancelotti weiß ihn auch sehr zu schätzen in seinem Kader.
Ja, seine Laufbereitschaft, seine Zweikampfstärke, seine Leidenschaft einfach eher. Er brennt einfach und durch das hat er es einfach verdient, wie du sagst. Ja, er macht da viel für seine Mitspieler, nimmt da viel Arbeit ab und hat aber auch eine gute Passquote. Also er ist da wirklich so der harte Arbeiter und nicht umsonst wurde er auch ja, im Winter sehr, sehr viele Gerüchte um Paris Saint-Germain, die große Summe zahlen wollten. Das Ganze will jetzt auch nicht abreißen. Ja, Alain da auf jeden Fall verdient. Der zweite Sechser begleitet da die Doppel-Sechs bockstark. Alan und Bakayoko hätte jede Mannschaft gerne, also das hört sich schon ganz gut an.
Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Dann ja, kommen wir zu den Spielern, die wir da auf die Bank gepackt haben, auf der Sechs. Und zwar, ja, mussten wir natürlich auch einen Pjanic berücksichtigen. Aber, ja, wie wir schon von unserem Juve Fanclub aus Vienna raushören konnten, scheint er ja auch nicht so richtig konstant gewesen zu sein. Ne? Wenn ich mich erinnere, hat der René ja gemeint, dass er keine 5 Spiele in einem Stück konstant gut gespielt hat. Ne?
So waren die Worte von René Fandner. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Ja. Sie waren da nicht hundertprozentig begeistert von ihm. Also seine Passquote war überragend über die Saison hinweg mit 92,1%ige Passgenauigkeit. Also,
das ist schon krass.
Das ist ein Megawert. Ja. Und ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ja, für mich war Pjanic da das Hirn von Juventus und wir haben auch immer wieder gefordert, dass Juve da ein Backup braucht oder ein Update natürlich zu Pjanic vielleicht, aber einen ähnlichen Spielertypen. Und wenn man dann liest, sie wollen ihn abgeben, ja, weiß ich noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Es hängt natürlich dann davon ab, wer kommt dann. Ne? Also Juve hat Großes vor im Sommer am Transfermarkt und ja, Pjanic da trotzdem einer der Stärksten, muss man dann noch sagen. Und klar, es war dann auch schwierig, wir haben nur 2 Plätze gehabt und hätte auch Brozovic gerne reingehört. Also ja.
Brozovic war auch stark, noch,
Brozovic habe ich zuerst schon erwähnt mit den genauen Pässen pro Spiel, 71 genaue Pässe pro Spiel, was er gespielt hat, die Nummer 1 der gesamten Liga und auch erfolgreiche Ballabnahmen pro Spiel hatte er 2,2 und das sind fast 70% davon erfolgreiche Ballabnahmen, also da hat er auch einen überragenden Wert, also die Statistiken sind auf Brozovic Seite und er ist einfach so der richtig starke, typische Ballverteiler. Er hat auch immer wieder seine Mätzchen zwar, war vielleicht auch ein bisschen mitgespielt, da Charakter hat man immer wieder gehört, da, ja, dass sie sich so ein bisschen abgeschottet haben, Grüppchen gebildet und dann, ja, vielleicht hat das Unterbewusstsein auch ein bisschen mitgespielt, die persönliche Komponente ein wenig, aber Brozovic hat es auf jeden Fall spielerisch ebenfalls, hat es da absolut verdient, ist da gut und gerne kann der in der Halbzeit eingewechselt werden in unserer Top-11.
Genau. Und man muss es ja auch erstmal auf die Bank schaffen von unserer Top-11. Ne? Ist ja auch schon mal eine Leistung. Also von daher trotzdem Hut ab vor Brozovic und dann machen wir weiter mit unserem offensiven Mittelfeld und da wollen wir auf dem linken Flügel, rechten Flügel anfangen. Und ja, da ist ein Mann vertreten, den wir beide vor der Saison, glaube ich, niemals erwartet hätten. Aber Gasperini sei Dank, darf Josip Iličić bei uns im rechten Mittelfeld auflaufen, René.
Wow, der Game Changer.
Ja, ne?
Josip Iličić. Ja, früher noch, Josef. Keine Ahnung, die die launische Josef Diva.
Genau, die launische Josephine.
Die launische Josephine trifft es am besten. Die launische Josephine brauchte bis zu seinem 31. Lebensjahr, um die beste Saison seines Lebens zu spielen. Also,
ja, Wahnsinn, ne?
Es war der absolute Wahnsinn. Josip Iličić war konkurrenzlos. Also das war, also das ist wieder so eine Position, wo ich wieder fast vom Sessel wegkipp. Also 12 Tore und 7 Assists am Flügel.
Krank.
Auch die Werte sind absolut krank. Und
Einfach krank.
was er dann auch früher oft noch gehabt hat, ich habe mich während der Saison oft gefragt, wann bekommt der Iličić jetzt wieder mal eine rote?
Ja.
Keine Ahnung, wann tritt er wieder mal nach oder beschimpft ein Schiedsrichter oder so? Nix! Den kannst du auch nicht mal mehr provozieren! Also,
Ja,
ist,
ja.
keine Ahnung, spritzen sie ihm irgendwas? Also, ich kenne ihn nicht wieder. Also, die
Scheiß drauf,
Qualitäten
ne?
hat er ja schon seit Jahren. Also, er hat es immer wieder in einzelnen Spielen gezeigt. Was für Anlagen das hat, dass er das jetzt so konstant abruft. Ja,
Ja.
also sein unfassbares Dribbling, sein starker linker Fuß, seine exzellente Übersicht, das macht momentan das Gesamtpaket Iličić einfach aus. Und das ist für mich, also da habe ich einfach Freude beim Zuschauen, wenn ich Iličić schon Platz sehe.
Meinst du, der geht Richtung Neapel?
Nein, ich glaube, der bleibt, der hat sich verliebt in Bergamo und er hat sich auch in die Spielweise von Gasperini verliebt und ja, das hat mir auch gut gefallen, wie er da gesagt hat. Das meiste am Fußball, was er hasst, ist Aufwärmen und Fantasy-Football und das hat er direkt am selben Tag rausgeknallt, wie das Gerücht mit Neapel gekommen ist.
Ja.
Momentan glaube ich, dass Iličić tatsächlich so, dass er jetzt endlich was gefunden hat, wo er sich heimelig fühlt und wo es ihm richtig aufgeht, weil er weiß ja, keine Ahnung, wie es nächstes Jahr wieder bei Neapel, wieder anderes System, wieder anderer Trainer, wieder andere
Richtig.
Voraussetzungen und da ist er, ja, da fühlt er sich zu Hause und da kann er alles zeigen, was er kann und das ist sehr, sehr viel. Also für mich, Stand jetzt, natürlich kann es in 2 Monaten wieder ändern oder in der einen oder anderen Woche, aber habe ich gutes Gefühl für Bergamo,
Ja, ich
dass er
denke auch,
bleibt.
die Champions League Teilnahme ist ein sehr schlagkräftiges Argument. Wenn sie sich
Ja.
jetzt nicht für die Königsklasse qualifiziert hätten, dann denke ich mal, hätte es gefährlich werden können, aber ja, alle Beteiligten wissen jetzt können sie mal Champions League in ihrem Leben spielen. Und Iličić gehört zu den absoluten Protagonisten bei Atalanta. Und ja, Gasperini ist, denke ich mal, auch derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass dieser Iličić eben kein schlampiges Genie mehr ist, sondern, wie du sagst, das konstant abruft. Und genauso wie der Slowene, Entschuldigung, sorgt auch seine Nummer 10 für Furore in der Serie A. Und ja, der ist auch nicht viel jünger, ne? Der Papu Gomez, von dem reden wir gerade, auch schon 31 Jahre alt. Eigentlich schon seit Jahren konstant, finde ich. Er spielt seit
Ja.
Jahren schon auf einem konstant hohen Niveau, aber jetzt spielen auch alle um ihn herum bärenstark und deswegen geht es gerade bei Atalanta richtig ab. Und ja, der hat natürlich auch den Unterschied im Mittelfeld gemacht, der Papu Gomez, und war immer wieder wichtig mit seiner Dribbelstärke, ne? Da hat die Verteidiger immer schön bei Laune gehalten. Wenn keine Anspielstation frei hat, dann hat er ein bisschen rumgetribbelt, bis sich eine Lücke aufgetan hat und dann konnte er den weiterspielen. Deswegen ist er so wichtig für Gasperinis System und ja, wie ich finde, auf jeden Fall auch eine würdige Nummer 10 in unserer Elf, oder? Was denkst du?
Kongenialer Partner von Iličić. Also Papu Gomez ist nicht umsonst der Publikumsliebling bei Bergamo. Die beiden sind Spielfreude und Klasse in der Rhein-Natur. Also ja, von den beiden, auch wie ich im Stadion war, also die von den beiden war ich einfach auch schon, wenn du die wahrnimmst. Also das ist echt fußballerische Klasse am obersten Level. Gemeinsam natürlich mit dem dritten Zapater, der was dann ein bisschen später noch kommt. Ja, das ist einfach Wahnsinn, was Bergamo da in der Offensive zu bieten hat. Und wie du selbst
Überragend.
sagst, Gomez absolut verdient auch bei uns im Team der Top
Genau.
11.
Wenn er so weitermacht, hat er bald endgültigen Legendenstatus bei Ladea. Weil er ist jetzt auch schon, glaube ich, 7 Jahre da oder wie lange? Oder fünf? Ich bin mir nicht.
Einige Jahre habe ich gefühlt, ist er jede Saison kurz vorm Wechsel gestanden. Denn immer wieder waren dann die Mannschaften dran, aber es hat sich dann immer wieder zerschlagen. Der wäre nicht mal teuer gewesen. Da waren immer so Ablösesummen von 18, 20 Millionen im
Ja,
Gespräch.
ey, geschenkt,
Und
geschenkt, ne?
ja, genau. Und ich glaube auch, dass die das Stadion eigentlich nur deswegen abreißen, damit sie am Ende des Stadions eine Statue für Gomez bauen können. Also es war eigentlich
Genau.
ja.
Scheiß auf die Tribüne, hier wird eine schöne Statue jetzt errichtet, genau.
Genau.
Das ist es. Ich sehe gerade, der ist seit 2014 bei den Bergamaschi. Also 5 Jahre hat er jetzt auf dem Buckel. Und ich denke mal, für ein Team, was eigentlich eher eine graue Maus war seitdem, kann man seine Vereinstreue auf jeden Fall honorieren, ne?
Ja.
Gut. Dann kommen wir zum linken Mittelfeld, Freunde. Und ja, ich glaube, die Position oder die Personalie wird jetzt keinen überraschen. Da kamen wir natürlich nicht drum herum, Cristiano Ronaldo aufzustellen. Und ja, was willst du über den Portugiesen noch sagen, René?
Ja, der Star der Liga. Ja, wie du selbst sagst, was willst du über ihn noch sagen? Ja. Er hat es in der heurigen Saison geschafft, seine 600. Treffer zu erzielen, also allein dieser Wert, also 600 Tore, es ist ja surreal, das von einem anderen Planeten, also er selbst schafft das auf 21 Tore und 8 Assists und hat seine Champions League Trefferquote auf 126 Stück heuer ausgebaut, also Juves Nummer 7 ist einfach ja der Prototyp eines Vollblut-Profis, Fußballers. Ja, auch mit seinem Alter. Ich kann mich da an die Anekdote von Benatia noch erinnern, wo er gesagt hat, sie haben sich scheinbar relativ gut verstanden, die beiden hatten eine enge Freundschaft und nach dem Auswärtsspiel hat Cristiano so WhatsApp an ihn geschrieben und was er noch macht am Abend und Benatia so, wie, was meinst du? Fernsehen, das Spiel ist zu Ende. Und er so, ja, kommst du mit ins Fitnessstudio, mach noch Workout. Und er hat sich gedacht, das ist nicht ganz dicht. Alter. Das haben sie gerade gespielt, vom Auswärtsspiel nach Hause. Und Cristiano Ronaldo hat nichts Besseres zu tun, als sich noch ins Fitnessstudio zu knallen. Aber das ist halt dann, ja, du kommst du doch niemals auf so ein Level, wenn du nicht diese Einstellung hast. Also das sind, ja, keine Ahnung, die zwei, drei Spieler, die das Jahrtausend herausbringt. Und da ist Cristiano Ronaldo einfach einer von diesen. Und Cristiano Ronaldo hat dieses Level deswegen auch erreicht, weil er ganz sicher der härteste Arbeiter im gesamten Fußball ist und jemals gegeben hat, vermutlich. Also er ist ein Monster.
Also, ja, auf jeden Fall. Also so ein Ehrgeiz und so eine Disziplin, die siehst du bei wenigen. Und ja, 21 Tore, 8 Assists in seinem Alter. Also Wahnsinn. Ja,
ne? Er ist von der Liga auch über die gesamte Saison zum Spieler der Saison gewählt worden.
Zu Recht.
Ja.
Da gibt's nichts dran zu mäkeln. Aber wir haben ja auch noch eine Ersatzbank, lieber René. Und auch da haben wir gewisse Spieler berücksichtigt. Und was mich besonders freut, dass unser Pharao Stefan El Shaarawy bei uns auf der Bank Platz nehmen darf. 14 Scorer-Punkte in 28 Partien heißt, jedes zweite Spiel sorgt der Pharao dafür, dass der Gegner leidet. Und ja, ich denke, es sind überzeugende Argumente dafür, dass der Flügelstürmer mittlerweile im italienischen Oberhaus zu den Besten seiner Zunft gehört. Oder wie siehst du es?
Mich freut es total für ihn. Also jetzt hat er mit 26 Jahren da auch das ewige Talent ein bisschen ablegen können. Und nicht umsonst soll jetzt sogar die alte Dame angeklopft haben beim Pharao. Und wir wissen ja, bei der Roma, da ist ja keiner mehr sicher im Kader. Also schauen wir mal, ob die nächste Saison 11 Leute haben.
All you can buy gerade, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Ne? Ja, genau, so Sommerschlussverkauf haben wir gerade. Diego, Manolas, Kolarov, also alles, ja, was nicht nied- und nagelfest ist. Also momentan ist ja noch nichts fixiert, aber nur, wenn man so der Gerüchteküche ein bisschen folgen kann, da wird sich der Roma-Präsident wieder ordentlich ins Zeug legen, dass da seine Juwelen, wie soll man sagen, über den Ladentisch gehen. Ja, so der nächste Kandidat wäre dann vielleicht auch noch gleich das Talent der heurigen Saison war sicher, oder der Aufsteiger Nicola Saniolo, der auch noch genannt werden muss, ebenfalls einer der Roma.
Ja,
ist zum Talent der Saison gewählt worden, muss man da auch noch erwähnen. Also die Roma hätte da schon den einen oder anderen, der wirklich viel Qualität hat, aber ich vermisse dann einfach das Konzept oder die Planung des Vereins, dass da was draus werden könnte. Also schade natürlich. Und schauen wir mal, ob sich die beiden da das Theater nächste Saison auch noch antun.
Ja, das stimmt. Das werden wir uns noch anschauen, auf jeden Fall. Gut, dann hast du ja schon den anderen Ersatzspieler mit Zaniolo ins Spiel gebracht. Zaniolo wurde zum besten Talent der Liga gekürt, hat wirklich eine überragende Hinrunde gespielt. In der Rückrunde konnte er nicht mehr daran anknüpfen, aber so ist es nun mal bei Talenten, ne? Aber genau. Im Großen und Ganzen ist das auch ein Riesentalent. Und ja, ich finde, er hat auf jeden Fall auch bei uns einen Platz auf der Bank verdient, ne? Wobei, René, ich auch so ein bisschen mal abwägen war, was wir mit, wie heißt dieser Gaucho jetzt von Udine nochmal?
De Paul.
De Paul, ja. De Paul war halt auch krass, ne?
Im Herbst, den hat man im Herbst drinnen.
Ja.
Aber jetzt
ja.
Hat im Frühjahr etwas abgefallen.
Ja, aber zum Ende der Saison unter Tudor war er wieder stark.
Auch wieder, stimmt. Ja, ja, das ist schon. Böse macht ja nichts, wir können ihn ja gerne erwähnen. Der ist ebenfalls auf Abruf. Der
ja.
Lieber Herr De Paul.
Ja. Genau. Der ist so, genau, der fliegt nach, falls sich jemand verletzt, kommt ja. De Paul.
Genau.
Machen wir es einfach so, okay. René, dann lass uns mal eine Pause machen. Und nach der Pause wenden wir uns dann dem Sturm und der Flop-Elf der Serie A-Saison zu. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Tule Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der Abteilung Sturm. Sturm, mein lieber österreichischer Reichskanzler. Und wir fangen an mit Offizier Fabio Quagliarella, der Opa aller Serie A Stürmer. Hat es tatsächlich geschafft, liebe Tifosi, in die Serie A 11 der Saison. Ja. Bravo, ja, Fabio! Qualia ist da.
Mit 36 Jahren Torschützenkönig in der Liga zu werden. Mit dieser Konkurrenz, muss man sich mal vorstellen. Da war der nette Herr Ronaldo, oder Piontek, der auch über 20, dann Tuban Zapata und Quagliarella mit 26 Toren in dem hohen Alter. Und dann aber nicht irgendwelche ständig nur abgestaubt, sondern ich kann mich dann noch nur an so ein Scorpion-Kick-Tor erinnern, was er da gemacht hat. Also da waren auch spektakuläre Treffer dabei.
Ja. Ja, der versucht es auch immer wieder, ne? Der hat im letzten Saisonspiel gegen Juve hat er auch so einen Seitfallzieher probiert. Das Ding ging zwar in die Wolken, aber der hat noch Bock, der hat noch Spaß, weißt du? Der hat diese Torgeilheit einfach nicht verloren. Und das siehst du eigentlich schon, finde ich, bei vielen Stürmern, die so auf die 30 zugehen, um die 30 sind, die verlieren ihre Torgeilheit. Und der Qualia hat's einfach nicht verloren. Du hast bei ihm eher das Gefühl, desto älter der wird, desto geiler wird er auch auf die Buden, ne? Ohne Scheiß, Alter.
Das ist, also manche anderen auch so, die sind aber auch was anderes dann.
Ja, ja, genau. Die fliegen da nach Thailand oder so, ne?
Ja, genau. Das artet schon wieder aus für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, er ist jetzt auch mit 36 Jahren und 54 Tagen der älteste Torschütze für Italiens Nationalmannschaft. Also, ja, Quagliarella, absolut, da verdient unser Stoßstürmer gegen die übermächtige Konkurrenz, hat er sich da durchgesetzt. Und ja, man hört sogar Gerüchte, sein Heimatverein, der SSC Neapel, würde ihn noch gern zum Ausklang seiner Karriere. Aber Quagliarella hat sich doch gefragt, welcher Ausklang der Karriere? Also, es geht ja eigentlich erst los jetzt.
Also, wahrscheinlich.
Was soll das? alleine deswegen, wegen dieser unverschämten Ansage, wird Quagliarella schon mal von nicht vor Sampdoria zu Neapel wechseln.
Eigentlich dürfte er nicht, weil der Typ ist überragend unterwegs, ne? Und ich glaube nicht, dass der bei Neapel Stamm spielen würde, weil wenn man sieht, die bemühen sich gerade um einen richtigen Topstürmer, ja? Klar, Quagliarella ist momentan Topstürmer, aber ich habe zum Beispiel gelesen, sie wollen den Diego Costa holen von Atletico Madrid. Der Typ ist halt ja. auch schon krank, Alter, ne? Auch wenn er jetzt nicht so oft getroffen hat, der hat eine schwache Saison hinter sich.
Ja, dann haben sie Williger auch noch, also die sind schon, ja. Da wäre er nur Backup.
Ja, deswegen.
Das einzige Argument wäre vielleicht für Quagliarella, ich weiß nicht, wie sehr, dass er dann an seinen Trainer hängt und wie sehr, dass er auch seine Spielfreude mit dem Trainer zusammengehängt hat. Wenn der jetzt gehen würde, weiß nicht, ob das jetzt für ihn dann eine Rolle spielt. Aber das darf man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, aber vom Gefühl her, ja, geht's ihm richtig gut in Genua und warum jetzt gehen? Ja.
Ja. Also. Das stimmt. Gut, also das war unser Capo Cannoniere in der Stammelf, aber wir haben natürlich auch noch jemanden auf der Bank platziert und ja, eigentlich ist es klar, da kannst du auch nur den Stürmer von der besten Offensive der Liga holen und zwar war es dann Duvan Zapata, der es auf die Bank unserer Top-Elf geschafft hat und ja, der einzige Grund, warum er nicht Stammspieler ist, ist einfach nur, dass Quagliarella besser war wie der, ne?
Genau. Die Ein-Mann-Büffelherde hätte es gut und gerne auch verdient,
ja,
die Stoßspitze zu begleiten, aber ja, Quagliarella da vielleicht um die Spur stärker, aber überragend auch Zapata, vor allem mit seinen zwei Jungs dahinter, mit Iličić und mit Gomez, ja, sucht seinesgleichen die drei
Herren
und ich hoffe, Bergamo, sie bleiben alle hier und dann können sie auch in der Champions League ordentlich rocken.
Ja, denke ich auch. Und Zapata, also ich finde auch seine Statistik krank, Alter, ne? 37 Spiele und einfach mal 30 Scorer-Punkte. Also, das ist wirklich krank. Und wenn du mal bedenkst, der hat ja am Anfang der Saison nicht mal funktioniert, ne? Wo Atalanta sich selber nochmal finden musste, ne? Der Gasperini hat ja gesagt, er hat keine Antwort auf den Abgang von Cristante zu Roma gefunden. Und deswegen war Atalanta noch nicht so eingespielt. Jetzt stell dir mal vor, die wären von Anfang an eingespielt gewesen. Dann behaupte ich jetzt mal, hätte Quagliarella auf jeden Fall dicke Konkurrenz bekommen von Atalantas Stoßstürmer, ne?
Ja. Ich würde sagen, wir gehen zur Flop 11. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du weg warst oder drum.
Hast du mich nicht mehr gehört?
Nee, hast du noch was gesagt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Na, da, ja, krass. Zapata,
hab ich schon... Ja, gut, dann hast du nichts gehört, aber alle anderen haben es gehört. Kein Problem, ja, weil ich bin das aufnehmende Medium. Deswegen haben die Tifosi meine Stimme gehört. Du hast sie nicht gehört. Aber ich war jetzt eh durch mit meinem Satz. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt echt mal zur Flop 11. Und ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich mehr auf die Flop 11, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch, ich hoffe, es eskaliert zeitlich nicht bei der Flop 11, wenn man da so richtig sich hineinfühlt in so die ein oder andere Personalie.
Ja, ja. Mann. Hast du dein Fleischermesser gezückt?
Top-Trainer der Saison müssen wir vielleicht noch. Gasperini haben wir da vergessen, also wow.
Ja, genau.
Applaus auf jeden Fall, der, was da die Bergamas
geht. Bravo, Giampiero! Bravo! Bravo, Giampiero! Ja, Gasperini, um es ganz kurz zu machen, liebe Freunde, jeder hat Atalanta gesehen, was sie für einen Powerfußball spielen, offensiv, sehr attraktiv. Gasperini, unserer Meinung nach, ne, René, der Urheber des Ganzen, der einfach den Unterschied gemacht hat mit dieser Truppe und wenn du mit so einer Mannschaft, die ja eigentlich nur aus leicht überdurchschnittlichen und mittelmäßigen Spielern besteht, sowas rausholst, dann Wer will das toppen aus der Liga an Niemand. Trainern? Ne? Niemand. Genau, deswegen unsere Wahl auf Gasperini gefallen. Und jetzt kommen wir zur Flop 11. Ne? René?
Ja, bitte.
Starte Hörst du mich los. Noch?
Ich höre dich.
Okay, ich habe gedacht, du würdest mich jetzt wieder nicht hören. Ich wollte nochmal sicher gehen.
Nein, ich habe mich nur geistig sammeln müssen kurz.
Ah, okay. Also Fleischermesser ist gezückt, ist geschärft. Ich habe mein Skalpell gezückt und jetzt geht's los, liebe Freunde. Wir fangen an mit der Torhüterposition unserer Flop-Elf. Und wir kommen zum Mann
vom AS Rom, Olsen, liebe Freunde. Olsen schafft es in unsere Flop-Elf.
Da muss ich das mal vorstellen. Der Olsen hat sogar Konzili geschlagen. Also
ja.
Es war schon die Creme de la Creme im Tor. Wir haben sie fast nicht entscheiden können. Also wer da schlechter war. Konzili in einzelnen Spielen halt, ja, wie soll man sagen, so in die Geschichtsbücher eingetragen mit Dingen, die man sonst nur, keine Ahnung, aus Cartoons sieht. Aber auch Olsen, der Mann, der eigentlich Alisson vertreten hätte sollen und dann eine andere Sportart teilweise auch an den Tag gelegt hat, ja, hat es da schon verdient, auch aufgrund der Erwartungshaltung. Ja, von Konzili hat man nicht viel erwartet, sondern ja, eher den Konzili der Woche, ne? Und der gilt dann auch sehr oft an ihn.
Ja. Aber bei uns ist aber schon lustig, ne? Konzili hat eine eigene Trophäe bei uns, aber ist nicht in der Flop-App vertreten. Ja, das ist schon eine schwere Beleidigung für Olsen, ohne Scheiß. Also den Konzili der Woche zu bekommen und dann in der Flop-Elf zu landen. Das ist schon...
Aber der Olsen wird es überleben, denn wir werden ihn, glaube ich, in der Serie A nicht mehr sehen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, der hat einfach nur eine gute WM gespielt und hat dann mal seinen Vertrag bekommen bei der Roma. Ist doch alles gut, hat ein paar Millionchen verdient, jetzt kann wieder zurück nach Schweden. Und war schön, dann da war. Wir haben uns alle gefreut über ihn, außer die Giallorossi. Aber ansonsten hat sich, glaube ich, jeder über ihn gefreut und jetzt darf er wieder zurück nach Skandinavien. Genau. Ja, gut. Wie du selber gesagt hast, der Konzili hat es nur auf die Bank geschafft, tut uns wirklich leid für Konzili. Damit muss er jetzt klarkommen, auch wenn es schwer zu verarbeiten ist für ihn. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Innenverteidigung. Und da fangen wir mit einem Mann an, lieber René. Wie soll ich sagen, er kann eigentlich nichts dafür, dass wir ihn bestrafen, aber wir mussten ihn trotzdem bestrafen, weil man das nun mal so macht bei Flop-Elfs, ne? Und zwar reden wir von Mattia Caldara.
Ja, das tut uns dann leid, aber wir scheuen auch nicht vor Verletzungen zurück. Also wir sind einfach gnadenlos, wenn ein Spieler fast 40 Millionen kostet und dann
verletzt er sich einfach.
Ja, mehr im Krankenhaus, als wie er auf dem Trainingsgelände ist. Ja. Dann tut es mir zwar leid für ihn, aber er hat es trotzdem verdient, dass er da hineinrutscht. Einfach auch aufgrund seiner Ablösesumme. Also da muss er schon, da hat er da ein Plätzchen verdient, aber wir können uns jetzt leider gar nicht so richtig lustig über ihn machen, weil über Verletzte ist halt schwierig dann. Ja, da finde ich es bei den anderen beiden fast noch bitter lustiger dann. Aber Caldara hat es trotzdem verdient, er muss rein. Wir spielen nämlich heute ein 3-4-3 nur für die Follower, dass ihr das ein bisschen wisst, wie wir das aufgestellt haben. Und im Mittelfeld ist es dann nicht mehr so genau mit Flügel und so, da haben wir dann einfach vier Mittelfeldspieler reingeschossen, weil die haben sich einfach aufgedrängt.
Ja. Genau. Und man muss halt auch sagen, wir lachen halt auch nur, weil die Flop 11 bei vielen Medien sehr komische Gesetze haben. Also ich bin generell eigentlich ein absoluter Gegner davon, jemanden als Flop abzustempeln, der verletzt war. Aber das sind nun mal die Regeln in einer Flop-Elf und die tun wir jetzt auch befolgen. Und daher muss man halt sagen, Caldara gehört da aufgrund seiner Ablösesumme einfach rein. Und ja, ist halt mehr Pech als Können dabei. Genau. Aber so ist es nun mal, ne? Ja, dann kommen wir aber jetzt zu zwei Innenverteidigern, die es sich durchaus hart in diese Mannschaft reingekämpft haben. Und fangen wir an mit Daniele Rugani von Juventus Turin, lieber René.
Tja, der neue Bonucci oder der neue Chiellini, ich weiß jetzt nicht sicher, was er jetzt gewesen ist.
ich glaube, der Bonucci vom AC Mailand, kann man sagen.
Ja, das kommt genau. Ne? Ja, und den hätte er auch nicht geschlagen.
Nee, den hätte er eigentlich auch nicht geschlagen. Ja. Bei uns war also immerhin noch mittelmäßig der Bonucci, ne?
Ich kann mich da, wir haben es ja dann mal sogar bleiben lassen, wir zwei, weil wir dann gesagt haben, hey, jetzt hauen wir nicht immer auf den Rugani drauf. Und ich so, schau dir mal seine Zweikampfquote an, aber siehst du das? Und dann so, 7 Zweikämpfe, eine gewonnen, 6 verloren. So, nächsten Spieltag, 8 Zweikämpfe, keinen gewonnen, Luftduelle 100% verloren. Also es waren so die Standardquoten von Rugani. Und wenn man sich dann vorstellt, mit welcher Erwartungshaltung dieser her geholt worden ist und auch mit welcher Erwartungshaltung man in die Saison mit ihm gestartet ist und dann geglaubt hat, dass der da eine Rolle einnehmen kann von einem Top Innenverteidiger, dann ist der so weit entfernt wie ich aktuell vom Mond von einem Weltklasseverteidiger. So möchte ich das jetzt mal stehen lassen. Das einzig Großartige bei Rugani ist seine Freundin. Ja,
die ist scharf. Das ist ein Argument, René. Das ist ein Argument. Ja, nee, ja. Zu Recht. Aber ja, eins möchte ich sagen, auch wenn er eine wirklich scharfe Alte am Start hat, ja, die Zweikampfquote möchte ich trotzdem nochmal raushauen, damit ihr auch seht, René und ich, wir haben nicht einfach nur einen Fetisch für Rugani, sondern das kann man wirklich auch untermauern mit Fakten. Und liebe Freunde, ja, Rugani ist ein Innenverteidiger, der beim italienischen Rekordmeister spielt, der um die Champions League spielt, ja. Und dann kannst du nun mal nicht mit einer Zweikampfquote von 49% rumlaufen. Das geht nicht. Ne, da sind wir uns ja alle einig, ne? Oder? Wie sieht's aus, René? Das ist zu wenig. 49%, Alter.
Ja, aber vielleicht bei der Primavera mal oder so. Weißt du, das wäre mal ein Versuch. Vielleicht Rugani. Dann spielt er auch bei Juve und dann freut er sich auch. Und das muss man ihm ja dann auch nicht sagen, dass das die zweite Mannschaft war vielleicht. Ja.
Weißt du, was das Problem ist, glaube ich? Ich glaube, er lässt zu viel Kraft in den Zweikämpfen mit seiner Freundin. Das ist das Problem. Weil damals, du lachst zwar, das war ein völliger Ernst, Alter. Guck, was war denn mit Pato? Barbara Berlusconi hat ihn kaputt gemacht. Sie war der Grund, dass Pato nichts geworden ist. Und vielleicht ist bei Rugani, hat Rugani dasselbe Schicksal wie Pato.
Bei Boateng hieß es auch mal, da war er doch mal 2 Monate am Stück verletzt und dann hat die Melissa Satter gesagt, die privaten Angelegenheiten waren schuld daran. Also.
Ja, ich glaube ihr das sogar. Guck mal, wenn der außerhalb von Italien gespielt hat, war der stark, weil sie nicht in der Nähe war. Weißt du, wie ich meine? Die konnte ihn nicht aussaugen oder so, da hat er wenigstens noch volle vitale Kraft gehabt. So, ist der Typ wieder in Italien, kriegt er nichts auf den Appel.
Obwohl, Rugani vollkommen. Also, er ist eigentlich da so Unrecht auch drinnen, weil was kann er da dafür?
Seine Freundin ist schuld.
Ja, klar.
Okay, bitte weiter. Ja, weiter. Hoffentlich hört sich das keiner an, René. Hoffentlich hört sich das keiner an. Hoffentlich haben die schon alle abgeschaltet.
Nee, die sind alle dabei.
Okay, wir machen weiter mit Federico Fazio AS Rom. René, was soll man da sagen? Ich weiß nicht, wie seine Freundin aussieht, aber ich werde es gleich mal googeln. Oder in der Zeit kannst du ja schon mal was sagen zu dem Gaucho.
Fazio ist so, wenn du in so im Wald bist und dann hörst du so schneiden mit der Motorsäge, da hörst du schon von ganz weitem so und du merkst, gleich fällt da der Baum und so ähnlich ist Fazio im Zweikampfverhalten. So ganz, ganz langsam kannst du ihm zusehen dabei, wie er dann es versucht zwar sich zu halten, aber im Endeffekt knallt er dann trotzdem am Boden. Und das ist so Fazios Zweikampfverhalten in Kurzversion. Also der gefallene Baum ist Fazio, ja. Also ich fand's, in der Vorsaison war er ja wirklich gut. Also das war ja das Kranke.
Ja, da war er stark. Und
war ja, wie wenn sie ihn ausgetauscht hätten oder keine Ahnung, wie wann ihm das Dopingmittel ausgegangen wäre oder keine Ahnung was. Also Fazio war ein Desaster. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, absolut würdiger Träger da der Zentral-Dreierkette.
Ja. Ich muss lachen, weil ich wirklich gerade seine Freundin gegoogelt habe. Und? Sie sieht heiß aus. Also sieht auch ein bisschen dreckig aus. Ich glaube, der hatte auch hart zu kämpfen mit. Ja. Ist eine Südländerin, so wie es aussieht. Ja, kann schon sein, dass die Freundin dahinter steckt. Das machen wir jetzt bei jedem, der jetzt in der Flop 11 kommt.
Ja, okay. So.
Gut, also Fazio haben wir konstatiert, gehört definitiv rein, da er so langsam fällt wie eine deutsche Eiche, die gerade angesägt wird.
Genau, beim Mittelfeld reizt man jetzt mal ein bisschen durch, dann wird den schon wieder so vertändeln. Wir vertändeln uns ständig.
Ja, das ist unglaublich. So,
ein bisschen hurtig, ja.
Okay.
Mein lieber Kollege.
Ja, du laberst doch die ganze Zeit.
Schon. Ja, du googelst in der Zwischenzeit. Ich meine. Mal wieder ein bisschen seriöser.
Alles klar. Also, dann fangen wir an mit unserem Mittelfeld. Und zwar, gehört da Lucas Bilia von AC Mailand rein. Ja, so, René, fass dich mal so kurz, wie du kannst.
ebenfalls verletzungsbedingt ein wenig hineingerutscht, aber auch nach seiner Verletzung war es dann eher, das haben wir im vorigen Podcast, glaube ich, anklingen lassen, wo man sich, glaube ich, als Milan-Fan geglaubt hat, dass jetzt noch stärker das Mittelfeld wird, wenn Bakayoko mit Bilia zurückkommt, aber es war ja eher das Gegenteil. Bakayoko hat nicht mehr funktioniert und Bilia war schlecht. Und von dem her muss man dann sagen, ja, hat es Bilia da reingeschafft bei uns.
Definitiv. Dann kommen wir zu, ja, die beiden möchte ich zusammen vorlesen, weil die so viel Star-Klemmer mitbringen. Und eigentlich, ja, beide echt enttäuscht haben für das, was sie eigentlich nominell versprechen. Und das sind Sergej Milinkovic-Savic und Radja Nainggolan, René. Beide, ja, eigentlich Protagonisten. In jedem Top-Team könnten sie eigentlich sein. Aber, ja, irgendwie war es nichts mit den beiden, ne?
Eine durchschnittliche bis schwache Leistung ist einfach für die beiden von der Erwartungshaltung, die man an die beiden gestellt hat. Milinkovic-Savic, muss man sich vorstellen, war ein Spieler, wo im Sommer angeblich Summen von 100 Millionen Euro bezahlt worden wären und er ist dann geblieben und dann kommt so eine Saison. Und Radja Nainggolan, wir haben schon mal angesprochen, diese Ablösesumme plus einen Spieler wie Saniolo und dann nur so durchschnittlich, also da die wenigen Treffer, die was er dann gemacht hat, da, ja, man hat sich einfach deutlich mehr erwartet. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt nicht komplett gescholten von den Followern, denn Sergej Milinkovic-Savic ist laut der Lega, aber die haben wiederum nur die reine Statistik genommen, war das der Mittelfeldspieler der Saison. Ich weiß nicht, ob das ein Praktikant gemacht hat.
Um Gottes Willen. Aber er ist
von der Lega zum besten Mittelfeldspieler gewählt worden. Sergej Milinkovic-Savic. Als die das vorgetragen haben, haben wir gedacht, was? Was ist hier passiert? Also, da haben wir gedacht, haben wir mal geschaut, Flop oder Top? Und dann haben wir gesagt, nee.
Die also, ich weiß ernst. Ja nicht, ob der Lotito sich da unterm Tisch irgendwie bedankt hat bei der Lega. Damit
er den Preis nochmal ein bisschen treiben kann. Also,
nee. Ja,
vielleicht Savic war vielleicht maximal durchschnittlich, aber jetzt entgegen die Vorsaison war das einfach gar nichts.
Nee, und von war dem her kann
man, war das nichts. Ja.
Nee.
Von dem her sollte man das auch bei den beiden dann dabei belassen, weil das einfach die Erwartungshaltung an die beiden viel, viel höher war.
Bei Sergej Milinkovic-Savic kannst du sagen, der hat unter der Weltmeisterschaft gelitten, was man bei vielen Akteuren häufig beobachten kann.
Nainggolan hat unter dem Alkoholkonsum gelitten.
Ja, und erstens Alkoholkonsum, zweitens Kippen und drittens ein gebrochenes Roma-Herz, würde ich mal sagen, ne?
Genau, ja.
Ja, ich glaube schon, der hat auch an einem gebrochenen Herzen gelitten, ne? Gut, also das waren unsere 3-6er. Wir spielen jetzt einfach mal 3er Abwehrkette, dann haben wir 3-6er vorne, stellen wir einfach noch frischen Zehner dahin. Mit,
ja, bitte.
Mit Pastore, AS Rom.
Achso, der hat gespielt heuer.
Ja, sogar 14 Einsätze. 14 Einsätze hat der. Ich habe gar nichts von dem mitbekommen. Ich glaube, ich habe ein Spiel von dem bewusst mitbekommen und da hat er den Ball an die Latte geschossen. Mehr habe ich vom Pastore diese Saison nicht gesehen.
Ich glaube, er hatte ein Hackentor dabei und das mag ich mich zu erinnern.
Echt?
Also zu scheinen, ja. Aber Pastore...
Ja, ich sehe es, du hast recht. Also er hat drei Tore gemacht.
Er war so sinnlos wie, keine Ahnung,
Luft. Spinat auf einer Geburtstagstorte.
So, ja, wow! Diese Metapher, ja, also, das bringt es komplett hin. Also, ja, er ist so wie so ein luftleerer Raum, so vollkommen sinnlos. Das ist Pastore und ich denke auch, seine Karriere wird jetzt erst so richtig aufblühen und ich traue ihm da gut und gerne zu, in der chinesischen Liga, der zweiten Liga der chinesischen Liga, da nochmal Fuß zu fassen, würde ich sagen. Also,
da geht was, Pastore, ja. Pastore,
Hut ab, also es war großartig. Ja, nur,
gut.
Aber man muss ihn in den Schutz nehmen. In der vorderen Front, in unserer Dreiersturmreihe, sind ebenfalls drei Gauchos. Also, die haben sich heuer da richtig aufgedrängt, die Gauchos.
Ja, gell?
Und
stimmt, du hast recht. Jetzt merke ich das erst. Das sind alles Gauchos, die jetzt kommen. Tatsache.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Okay. Gut, ja, dann lasst uns mal weiter. Ey, stimmt, der Pastor ist ja auch noch ein Gaucho, ne?
Ja, Logo.
Oh Mann, jetzt check ich das erst. Ey, wir haben 4 Gauchos vorne. Und? Ey, wir haben mit Billia noch einen Gaucho und Fazio ist auch ein Gaucho. Ey, das ist ja halb Argentinien, was wir hier ausgewählt haben, ne?
Ja, stell dir mal vor, wir hätten Higuain noch reingepackt, der ist zum Glück gewechselt im Winter.
Ja, das war sein Glück, dass er gewechselt ist, sonst wäre er drin gewesen. Aber ganz safe. Da hätten wir, wären wir hier im 4-2-4 aufgelaufen mit Higuain, ne?
Ja.
Also, kommen wir zur vordersten Front und ja, liebe Juventini, es tut uns leid. Wir halten viel von diesem Spieler, aber er gehört nun mal in die Flop-Elf und ich rede hier von Paulo Dybala. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, René, wir wissen, was Dybala kann. Also, ich sag jetzt nicht mal, dass er schuld ist daran, aber so wie er von Allegri eingesetzt wurde, kann er nun mal nicht seine Qualitäten abrufen. Und egal wie Allegri ihn versucht hat einzusetzen, ob als Zehner, ob als Rechtsaußen oder vorne als hängende Spitze, irgendwie, wenn er dann mal die Chance hatte, hat er es trotzdem nicht gezeigt, ne?
Nein, ja, er trabte auch teilweise so lustlos am Platz herum und ja, seine Quote da mit 5 Treffern über die gesamte Saison hinweg. Mir tut es wirklich leid, mir blutet da das Herz bei Paulo Dybala, bei diesen Anlagen, was der Spieler hat. Darum kann ich mich bei Dybala auch gar nicht drüber lustig machen. Das schmerzt eher, dass wir den da reinpacken mussten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach dieses fehlende Vertrauen, was der hatte, ne? Weil ich kenne das. Also früher, wenn ich einen Trainer hatte, der mich auf die Bank gesetzt hat und dann habe ich mal meine Chance bekommen, dann habe ich meistens auch nicht so gut gespielt, weil du wusstest, du musst jetzt liefern und wenn du jetzt nicht lieferst, bist du sofort wieder raus. Und ich denke mal, so geht's Dybala dann auch. Der braucht einfach mehr Vertrauen. Ja. Und er muss eigentlich auf der Ronaldo-Position spielen, aber die spielt halt Ronaldo, das ist das Problem und die beiden ergänzen sich irgendwie nicht gut und das ist, ja, eigentlich...
Schauen wir mal, was in der neuen Saison vielleicht bei Sarri Ball möglich ist.
Genau, ja, eigentlich bei Sarri könnte das klappen, ne, ich meine, selbst der Mertens ist da aufgeblüht als Mittelstürmer sogar, wer weiß, vielleicht so eine Dreier-Offensive, links Ronaldo, in der Mitte Dybala und rechts, keine Ahnung, Bernardeschi oder so, keine Ahnung.
Ja. Schauen wir mal.
Genau. So, dann kommen wir zum nächsten Stürmer, liebe Freunde. Und da hätte ich gerne lieber seine Frau aufgestellt, aber die spielt halt nicht in der Serie A. Deswegen ist es dann am Ende Icardi geworden, der den Platz einnehmen musste. Und ja, wie man sieht, René, wieder mal die Frau schuld, ne?
Ja, zum wiederholten Male.
Ja.
Aber da muss man fast sagen, da hätte auf jeden Fall die Frau auch die Krone verdient. Die schrecklichste Spielerfrau der Welt. Wäre sicher die nette Frau Wanda da auf Platz 1. Aber wir wollen Icardi da nicht in Schutz nehmen. Ja, er hat sich die nette Dame ausgesucht und er hat da auch nie klar Stellung bezogen. Und für mich, menschlich und fußballerisch, wenn ich das Gesamtpaket Icardi, das Gesamtpaket an, wie soll ich es nennen?
Schnüren
möchte. Scheiße. zusammenpacke, dann ist er für mich der Flop der Liga, wenn man sieht, ebenfalls wieder mit der Erwartungshaltung, die man an Icardi herangetragen hat. Er war der Kapitän, hat über die Jahre hinweg, bis auf Higuain in den letzten 5 Jahren, Icardi die meisten Tore erzielt der gesamten Liga und dann kommt sowas bei raus und beinahe wäre Inter sogar um die Champions League gekommen, da mit dem Theater und dem Vogel. Und ich will ehrlich gesagt auch für Icardi gar keine Zeit mehr weiter verschwenden, so irgendwie, weil wir haben ihm schon so viel Plattform bei uns im Podcast geboten.
Ja, gesagt, jeder weiß Bescheid, warum er drin
jeder
ist.
Jeder weiß Club Bescheid eigentlich, ja, genau. Und wir brauchen es nicht mehr näher erörtern.
Genau. Dann kommen wir zu einem weiteren Landsmann von Dybala, Icardi, Pastore und Fazio und Pilia. Und zwar geht der dritte Platz im Sturm an Giovanni
Simeone. Der war ungefähr so zäh wie die Aussprache, aber auch seine Spielweise.
Ja, ne?
Also er und Pastore waren ungefähr gleich nicht anwesend. Also so würde ich es fast sagen. Ja, also Giovanni Simeone war, wie wenn er nicht im Kader gewesen wäre. Also es war schrecklich. Und wenn er dann gespielt hat, war es ebenfalls schrecklich.
Ja. Der Typ hat, glaube ich, in der Hinrunde kein einziges Tor erzielt. Ne? Der hat doch erst in der Rückrunde sein allererstes Tor erzielt.
Sechs Saisontore hat er jetzt über die gesamte Saison hinweg.
Ja. Mama mia. Hat er geheiratet vor der Saison? Nur mal so. Ich hoffe, keine Feministin hört uns zu oder so, ne?
Oh je, Mini, da kriegen wir gleich eine Anklage.
Ja. Also guck, dass du den Podcast nicht vor deiner Frau abspielst. Das hast du ja lange Ohren, glaube ich. Aber es ist schon krass. Also ich war generell von der Fiorentina schockiert gewesen. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel ein Milenkovic es nicht in die Top 11 geschafft hat, wie du es eben schon angedeutet hast, ne? Dass es da bestimmte Gründe für gab, dass auch ein Milenkovic in der Rückrunde abgekackt ist. Ja, Simeone ist halt schon vorher abgekackt, muss man dabei sagen. Aber also ich kann es mir auch nicht erklären, wie jemand so einpreschen kann, ne? Das kann ich mir nicht erklären.
Ja.
Du auch nicht, wie ich merke.
Ich auch nicht. Darum sollten wir uns vielleicht noch kurz um die Flop-Trainer kümmern und dann
machen wir die Kiste zu, ja.
Machen wir die Kiste zu. Also genau. Wir wollen das jetzt, wie leiten wir das jetzt ein? Also der, ein netter Herr hätte es doch tatsächlich geschafft, das glorreiche Florenz zu diesem Augenblick noch mit einem soliden Punktestand in der Serie A, doch dann kam dieser magische Herr mit seinem unfassbaren Händchen für besondere Aufgaben und hat es dann fast noch geschafft, die Fiorentina in die zweite Liga zu führen. Das war sein großes Ziel, denn auch er wollte einmal in die Geschichtsbücher eingehen und er ist dann eigentlich nur am letzten Spieltag daran gescheitert, weil die beiden Mannschaften nicht Angriffspakt hatten mit Genua, mit Florenz.
Ey, das Spiel war so verschoben, Alter. Ja. Wenn das nicht verschoben war, dann weiß ich es nicht. Ohne Scheiß. Das war so verschoben, ja.
Wir haben den Namen leider noch nicht ausgesprochen. Ihr werdet es schon ahnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Vincenzo Montella ist der schlechteste Trainer Italiens.
Bravo. Bravo, Vincenzo. Bravo. Aber es war hart, René, komm.
Ja, es war hart.
Es sieht ja jetzt so aus, als wenn wir uns da schnell einig geworden wären, aber es gab ja noch einen anderen Giampiero, ne? Wir haben ja auf der einen Seite Giampiero Gasperini, aber auch bei der Flop-Elf hatten wir schon den Vornamen Giampiero hingeschrieben, nur der Nachname wäre Ventura gewesen, aber dadurch, dass Montella jetzt nochmal so abgeliefert hat auf der Zielgeraden, ja, der hat halt, ich finde, Montella hat halt über einen längeren Zeitraum abgeliefert, konstant abgeliefert, während Ventura einfach nur so kurz reingeknödelt hat in die Serie A. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Also das ist eigentlich so, wenn ein Verein kurz vor dem Bankrott ist und du steigst ohnehin in den dritten Lieferrad, dann kannst du einfach Montella oder Ventura reinpacken. Da bist du auch auf Nummer sicher. Also dann kannst du es auch sportlich nicht mehr erreichen. Das Zielklassenerhalt. Also das können wir dann
ja, das ist so, wie wenn du weißt, dein Auto fährt gleich in den Fluss hinein und du willst alle Wertsachen rausholen und dann ist da noch so eine Tüte mit Luft in dem Auto und dann denkst du, ja, okay, die kann mitfahren. Und diese Tüte Luft ist für mich halt Montella beziehungsweise Ventura, liebe Tifosi. Boah, das ist aber auch fies. Wir sind schon fies, René, muss ich schon sagen. Ne?
Sollten wir einige Flops vergessen haben, lass uns das vergessen, wir haben da jetzt gar keine Bank. Ja, also das tut uns auch ein bisschen leid. Ja. Wir haben auch kurz überlegt gehabt, aber Dzeko war im Frühjahr dann einfach stärker, der hat es im Herbst auf jeden Fall verdient gehabt. Higuain war im Herbst, da hat sich auch aufgedrängt quasi. Ja. Bakayoko wäre im Herbst vielleicht auch noch drinnen gewesen.
Ja, aber, auf jeden Fall.
Ja. Ich denke, wir haben es jetzt so und im Großen und Ganzen würde ich fast sagen, wir sind jetzt rund bei einer Stunde. Das wäre für uns beide eh schon fast mega.
Standard. Standard.
Ja, wenn wir mal unter anderthalb Stunden bleiben, wäre das eh schon nicht so schlecht, oder?
Ja, da hast du recht. Richtig. Denke ich mir auch. Es kommt zwar kein Game of Thrones mehr, aber wir können trotzdem Schluss machen an dieser Stelle, René.
Ja.
Und liebe Tifosi, es ist einiges los in der Serie A und ihr könnt euch drauf verlassen, wenn die ein oder andere krasse Entscheidung fällt, werden wir dazu dann ein Special raushauen. Da stehen ja einige Trainerentscheidungen in Zukunft und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch
uns denke auch, wenn jetzt bei Juve, bei Milan und bei Inter jetzt, wenn das alle Trainer jetzt offiziell sind, wird es ja der ein oder andere Rochade vielleicht auch noch geben, da werden wir mal ein Trainer-Spezial machen, auf jeden
Fall. Genau.
Und ja, das mal zu dem. Könnt uns gerne auf Instagram folgen, wo wir immer wieder aktuell unterwegs sind. Also haut da auch gerne rein. Unser letzter Podcast war auch auf One Football und wir hoffen, dass der nächste auch wieder steigt. Also das erhöht natürlich unsere Schlagzahl international immens und wir freuen uns da natürlich mega, dass das zustande gekommen ist.
Und ja. Lass mich noch eins hinzufügen. Wir haben natürlich mit Calcio Siamo Noi einen Namen gewählt, der für die deutschen Zuhörer vielleicht nicht sofort ersichtlich ist, wie man das schreibt. Deswegen, wenn ihr bei Instagram der Serie A Talk eingibt, dann findet ihr uns auch. Ne? Und wir beabsichtigen vielleicht auch unser Logo etwas zu ändern, damit man das dann auch besser sehen kann, dass wir ein deutscher Podcast sind, weil, ja, kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Aber genug gefaselt. Lass uns unter der Stunde bleiben, René. Lass uns jetzt Schluss machen. Du darfst dich noch an unseren Partnern bedanken.
Genau. Ja, das machen wir noch, auf jeden Fall. Ja. Also danke bei Italian Football Deutsch, bei Milan Total TV, bei Serie A aktuell, bei unserem Premium-Partner 90plus.de und beim Juventus Club DOC Vienna. Danke sehr.
Yes.
Und
yes, baby. Ciao. Alles klar. Liebe Tifosi, dann viel Spaß mit der Gerüchteküche, die uns jetzt erwartet. Und dann, ja, ich weiß noch gar nicht, wann wir uns wieder hören, aber kann sein, dass ihr uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder hört. Bis dann, sage ich. Und René, ciao. Alla prossima. Bis dann. Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.